Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und heute gibt's wieder Le Snack. Leckere Snacks vorbereitet und dazu habe ich mir einen hoffentlich hungrigen Gast eingeladen. Wunderschönen guten Morgen, Alex.
Immer hungrig. Guten Morgen, Manu.
Guten Morgen. Hungrig nach frischen Apps und deswegen freue ich mich sehr, dass wir dich heute hier mal wieder zu Gast haben. Ist schon eine ganze Weile her, auch wenn du ja kein Unbekannter bist hier bei uns bei Insert Moin.
Ja, also ich war ja schon das eine oder andere Mal da, aber ja, wir haben nicht in letzter Zeit was miteinander aufgenommen zusammen. Deswegen sehr nett, dass die Einladung geklappt hat jetzt hier, dass wir zusammengekommen sind und Apps sind ja irgendwie so ein bisschen mein Thema. So,
könnte man so ein bisschen sagen, ja.
Ja, deswegen, ich fühle mich da so ein bisschen zu Hause.
Ja. Sag doch nochmal zwei, drei Sachen zu dir, für die, die uns vielleicht jetzt noch nicht so lange hören.
Ich mache auch einen anderen Podcast. Ich nehme an Bits und so teil, der ist wöchentlich. Kennt vielleicht der ein oder andere so Technik-Geschwubbel. So wöchentlich ist, das ist ganz nett mit meinen Freunden. Und ich schreibe das iPhone-Blog. Und das iPhone-Blog existiert schon seit 2006. Also ich bin auch eher so derjenige, der schon länger beim Bloggen dabei ist. Und das mache ich immer noch. Und ich mache das immer noch so den ganzen Tag lang. Und es macht mir immer noch Spaß. Ist ganz lustig. Und ich habe halt, stecke halt viel in dieser Apple-Welt drin mit iPhone, iPads und halt jetzt auch den ganzen Services, die dazu kommen, inklusive Spiele-Services.
Ja, man könnte fast sagen, eigentlich, dass der Begriff Early Adopter wurde erfunden, nachdem du es schon ein paar Jahre lang warst. So könnte man dich vielleicht einfach beschreiben.
Ich nehme einfach dieses Kompliment einfach so an.
Na, deswegen freue ich mich sehr. Ich habe dich dann auch gefragt, ob du dir natürlich auch Apple Arcade angeschaut hast, was du natürlich bejaht hast. Apple Arcade, nochmal ganz kurz zur Erklärung, ist ein neuer, also relativ neuer Abo-Dienst noch von Apple, um im Spielemarkt noch ein bisschen größer Fuß zu fassen. Wurde groß angekündigt, hat uns dann, glaube ich, alle überrascht, dass der Preis dann doch relativ günstig ist und ist ein Abo-Programm, bei dem man Zugriff auf, wie viel sind es inzwischen, über 100 verschiedene Spiele hat, die zumindest Smartphone-exklusiv nur innerhalb dieser Apple Arcade erscheinen. Und das Besondere ist, das sind halt anders, als man das aus den App-Stores der Welt sonst so gewöhnt, ist inzwischen keine Spiele, die irgendwie In-App-Purchases haben, keine Spiele, die irgendwie eine große Monetarisierung haben oder gar keine Monetarisierung haben, also keine Lootboxen und solche Geschichten, sondern klassische, kleine, vollwertige Spiele. So kann man es eigentlich am ehesten sagen. Smartphone-exklusiv bedeutet, dass sie nur auf Apple verfügbar sind, nicht auf Android, aber viele von denen sind auch auf Steam oder auf der Switch oder auf Konsolen verfügbar. Und eine Besonderheit ist noch, es sind nicht nur reine Smartphone-Spiele, sondern man kann sie jetzt innerhalb dieses Apple-Kosmos auch auf dem Mac spielen seit Catalina und auch natürlich auf dem Apple TV und auf allen möglichen Tablets. Also eigentlich auf allen Apple-Geräten, die modern genug sind, das neueste Betriebssystem zu haben.
Es ist besonders erwähnenswert, weil Apple hat durchaus in den Jahren zuvor gekämpft, dass die Spieleentwickler ihre Spiele halt adaptieren für die unterschiedlichen Plattformen. Und viele haben sich einfach geweigert, weil sie gesagt haben, so und so viele Millionen Apple TVs, dafür mache ich keinen Aufwand. So, das ist es mir nicht wert. Ich bin gerne auf dem iPhone, da gibt es viele, viele Millionen Geräte, aber halt nicht auf dem Apple TV und auch Anpassung fürs iPad und so weiter. Das war ein bisschen zögerlich. Und Apple Arcade ist halt verpflichtend sozusagen für alle Plattformen, muss der Titel verfügbar sein. Und Apple hat auch so ein bisschen finanzielle Hand drin. Also es ist nicht so ganz klar, wie das finanziell gestrickt ist und wer welche Sachen ausgezahlt bekommt. Also es ist nicht nur rein irgendwie, was du am meisten oder am längsten spielst, aber es gibt so einen Verteilungsmechanismus, der halt nicht öffentlich ist. Danach werden die Entwickler bezahlt, aber Apple hat auch Vorschuss geleistet für manche Entwicklungen. Und das macht halt diesen Dienst halt auch exklusiv dann für Apple und nicht für Android, wie du sagst. Also dieses exklusiv bedeutet wirklich Smartphone-exklusiv.
Ein kleiner Wermutstropfen ist tatsächlich, dass man die Spiele auch nicht sich freikaufen kann. Also man ist ein bisschen gefesselt an diesen Abo-Dienst. Wenn man jetzt ein Spiel hat, was man irgendwie intensiver spielen möchte und sagt, eigentlich brauche ich das Abo gar nicht mehr, das ist jetzt mein Spiel, das will ich irgendwie dauerhaft spielen, dann kann man es nicht einfach so im App Store kaufen. Das finde ich so ein bisschen schade, aber natürlich auch aus Business-Sicht irgendwie verständlich für Apple. Aber trotzdem schade,
ne? Nee, das ist definitiv, also ich meine, Oceanhorn 2 war zum Beispiel so ein Titel, der sehr lange erwartet wurde und der ist jetzt in Apple Arcade gerutscht und dann kann man sich jetzt noch entscheiden, ob man diese 5 Euro pro Monat zahlt für die Spieldauer einfach, aber man kann den Titel halt nicht kaufen aus dem, aus dem Angebot. Und das ist sicherlich anzumerken. Auf der anderen Seite oder dem gegenüber steht natürlich, dass Apple Arcade, weil Apple da halt seine Finger mit drin hat und es Apple gehört, kann halt sagen, wir machen das für die ganze Familie verfügbar. Also wenn du in iOS eine Familie angelegt hast, dann kannst du halt mit diesem einmaligen Abo können alle deine 5, 6 Familienmitglieder halt auch den Dienst nutzen und müssen nicht extra bezahlen.
Ja, das ist schon ganz cool. Und auch die Tatsache, dass man es wirklich auf dem PC spielen kann. Also gerade sowas wie Oceanhorn ist so ein Zelda-Klon, jetzt mal ganz gelinde gesagt. Mhm. Das kann man schon auf dem Smartphone spielen, aber da würde ich schon auch empfehlen, zum Beispiel, das jetzt eher mit Gamepad auf einem größeren Bildschirm spielen. Oder mir geht es zumindest so, dass ich das eher auf einem größeren Device spielen will mit einem Gamepad. Und das ist ja das Schöne auch, dass man an alle Geräte jetzt auch ein, zum Beispiel ein PS4-Gamepad koppeln kann. Also auch ans iPad, auch ans Smartphone. Und ich habe leider keinen aktuellen Apple TV, sonst wäre das, glaube ich, für Apple Arcade tatsächlich meine favorisierte Spieleplattform. Aber mein uralt Apple TV, der allererste, der verträgt es nicht mehr.
Der Tassenwärmer haben wir ja genannt, genau. Weil der so heiß wird. Also der Apple TV ist definitiv eine interessante Plattform, weil er halt, also jetzt, wenn man ihn ein bisschen, man kriegt ihn eigentlich immer günstiger, es ist, man muss nicht den vollen Preis immer hinlegen und dann ist es eigentlich ein relativ, in Anführungszeichen, günstiger Einstieg, weil man halt relativ viele Games bekommt und das Schöne ist ja wirklich, also diese Controller-Unterstützung gibt es jetzt seit iOS 13, seit Herbst auch, das ist sicherlich nicht kein Zufall. Also Xbox-Controller werden unterstützt, aber auch irgendwie die PlayStation 4, wie du sagst, oder halt MiFi-Controller. Und das war ja auch mal so ein Punkt, wo Leute angeeckt sind, so Spiele haben diese Controller nicht unterstützt, weil die Controller mal sehr teuer waren. Und jetzt den Deal, die PlayStation und Xbox-Controller mit einzubinden, der ist schon sehr, sehr wertvoll, weil entweder hat man ihn zu Hause rumliegen oder man bekommt ihn einfach, also es ist halt ein gängiger Controller. Und da muss man nicht irgendwie extra viel Geld für ausgeben. Und deswegen ist es durchaus interessant, dieses Angebot, also es ist sicherlich eines der interessantesten Services-Angebote für Apple.
Ja, und der Value for the Money, wenn man das mal so vergleicht, ist wirklich irre. Wir hatten das in der letzten Folge, Le Snack, ja auch schon thematisiert kurz, dass man fast schon zu übermannt wird mit den ganzen Spielen. Also mir sind es fast schon zu viele, dass ich so diese Fear of Missing Out hatte. Ist dir das auch so gegangen? Ich hatte irgendwie mein ganzes Display voll mit 35 verschiedenen Spielen und konnte mich dann im Bett immer gar nicht mehr entscheiden, welches ich jetzt spiele. Und habe dann irgendwann doch irgendwie zu Twitter gewechselt, weil ich so ich war so getiltet, so ein bisschen.
Nee, deswegen ist eigentlich ganz lustig, dass du gefragt hast, ob wir nicht darüber einen Podcast machen können, weil mir fehlt es zum Beispiel auch an expliziten Empfehlungen, weil es ist ja eh alles in diesem Abo inbegriffen und das hat da schon dazu geführt, dass ich sehr, sehr wenige einzelne Tests zu einzelnen Spielen gesehen habe.
Ja, voll.
Also, weil ja alles irgendwie, weißt du, alles ist irgendwie inbegriffen und dann kann ja jeder selbst ausprobieren, mehr oder weniger. Und dann sind so ein bisschen die einzelnen Erwähnungen sind irgendwie ein bisschen weggefallen, meines Erachtens. Und Apple gibt dem halt sehr, sehr teuren Platz und zwar im App Store direkt unter einem eigenen Kategorie. Da ist ja Apple Arcade dann exklusiv vertreten. Ist auch sehr, sehr schön aufbereitet alles und so weiter. Es gab durchaus Bedenken und ich glaube, die sind auch berechtigt zu sagen, was passiert denn mit den anderen Spielen, so, die nicht in Apple Arcade auftauchen und da Teil davon sind. Also allein durch die Platzierung im App Store ist das schon eine Bedenken, die ich teile von Entwicklern, die Spiele machen, die jetzt nicht bei Apple Arcade dabei sind.
Ja, absolut. Da hatte ich ja neulich auch mit Marcel zum Beispiel drüber gesprochen, den kennst du ja auch, Marcel von den Coding Monkeys, der ja auch jetzt ein Spiel im Apple Arcade hat. Da hatten wir ihn neulich mal dazu eingeladen, zu diesem ganzen Thema Apple Arcade, Google Play Pass und so weiter. Was er ganz Interessantes gesagt hatte, war, dass es eigentlich schade ist, dass die Spiele jetzt nicht mehr nur iPhone-exklusiv sind. Wenn sie in Apple Arcade sind, müssen sie mit dem Controller funktionieren, sie müssen auch Cross-Plattform sozusagen funktionieren, also auch auf großen Bildschirmen. Und du gehst natürlich als Entwickler ganz anders ran, als wenn du jetzt ein Spiel nur für ein kleines Hochkant-Device machen musst. Ja? Also so diese Uniqueness von einzelnen Spielen, die geht durch Apple Arcade auch so ein bisschen verloren, weil du halt auch mitdenken musst, dass das Ding auf einem großen Fernseher laufen muss und ohne Touch. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant. Das finde ich auch ein bisschen schade.
Ist ein interessanter Einwand, definitiv. Obwohl man ja wirklich, und da wird er wahrscheinlich auch nicken, wenn ich sage, viel ist halt auch leider nicht passiert, weil die Motivation nicht hoch genug war für die anderen Plattformen und Bildschirmauflösungen, das anzupassen, oder das Budget war dann nicht da und dann hat man es halt einfach gelassen. Und ich glaube, das ist auch ein Ärgernis von vielen gewesen in den letzten Jahren. Und ich kann seinen Punkt definitiv verstehen. Für viele war ein großer Punkt, dass einfach so diese Controller-Unterstützung zum Beispiel oder dieser komplett ignorierte Apple TV einfach nie Teil von dem Angebot war. Ja. Und jetzt ist es halt so, der Entwickler hat halt auch keine, also der Entwickler muss nicht nochmal zusätzlich Geld verlangen, um halt seine Version auf dem Apple TV dann nochmal zu verkaufen, was ja auch ein Aufwand ist und ein Overhead, hätte ich fast gesagt, ja.
Ja, das würde nur Nintendo machen, für jede Plattform einzeln zu verkaufen.
Und die gleichen, du meinst, Nintendo macht sowas, dass sie die gleichen Charaktere seit 50 Jahren in verschiedene Spiele nochmal stecken? Ich kann mir das kaum vorstellen.
Nee, das war jetzt nur aus der Luft gegriffen.
Ich liebe Nintendo. Dafür, muss ich sagen. Es ist, und jetzt fangen meine Kinder an, irgendwie die Nintendo-Charaktere zu lernen. Ich muss sagen, mir zaubert das ein Lächeln aufs Gesicht.
Also seit dem letzten, jetzt noch ein letzter Seitschwenker, seit dem letzten Mario Kart auf iOS würde ich mir fast wünschen, sie wären auch exklusiv in Apple Arcade, weil dann wären es vielleicht wieder einigermaßen vernünftige Spiele.
Ist ehrlich gesagt, ich möchte diesen Seitenschwenker nicht auch ausholen, aber es ist so ein bisschen traurig, weil dieser Nintendo-Hype, der hat ja zwei, drei gute oder interessante Titel hervorgebracht, aber der ist halt echt auch, also Mario Kart, das hat mich sowas von null gereizt, weil das halt, also, oder beziehungsweise, da können wir die Überleitung eigentlich ganz schön schaffen, weil also diese Familien-Abo-Geschichte, dass jedes Familienmitglied kostenlos mit in Apple Arcade drin ist und dass da keine Werbung ist und dass da keine In-App-Käufe sind, das führt halt bei mir dazu, dass ich meinen Kids das aufs iPad gespielt habe und die können sich das mehr oder weniger selbst runterladen, was sie interessiert. Ich meine, man muss immer noch, also ich lasse die das nicht alles komplett alleine machen, weil man ja, ist ja durchaus Content dabei, wo du sagst, irgendwie, das will ich jetzt dem Sechsjährigen nicht zumuten. Aber aus der Perspektive, so dass der irgendwas falsch klicken kann und dann kauft er irgendwie so einen Sack voller Diamanten für 100 Euro oder so, das passiert dir halt hier nicht. Und
oder wie war das bei den Schlümpfen bei euch im Podcast? Immer diese Dingsbären?
Die Schlumpfbären sind echt irgendwie, also da kannst du heute noch erwähnen, weil das Konzept ist halt echt in allen Spielen oder in allen In-App monetarisierten Spielen oft das Gleiche, dass du halt irgendwelche blöden In-App-Währungen hast, wie Schlumpfbären oder wie Diamanten und der Bezug von Kindern zu Geld und so weiter, der ist noch nicht da und das wird halt echt schamlos ausgenutzt.
Der fehlt ja auch komplett, wenn das halt so eine virtuelle Währung dann auch ist. Das passiert ja nicht ohne Grund, dass es dann nochmal das Geld in eine andere virtuelle Währung umgemünzt
wird. Nee, das ist sicherlich grundlos. Nee.
Gut, aber dann lass uns über gute Spiele reden. Le Snack, unser Format, weil du ja schon gesagt hast, es fehlen so ein bisschen die Empfehlungen. Wir wollen euch in dieser breiten Masse dieser Spiele trotzdem ein paar Empfehlungen rauspicken und viele von den Spielen, die wir hier bei Le Snack erwähnen, sind ja durchaus auch für Leute interessant, die vielleicht gar kein Apple Arcade haben, weil wie gesagt, viele von denen oder manche von denen gibt es tatsächlich auch für andere Plattformen. Gut, dann fange ich mal mit meinem ersten Pick an. Das hast du nicht gespielt, aber es ist ein Name, der eigentlich schon alles erklärt. Das Spiel heißt UFO on Tape. Und jetzt frage ich dich einfach mal, was stellst du dir unter einem Spiel vor, was heißt UFO on Tape?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Also hier muss ich komplett passen.
Ich gebe dir mal so ein Stichwort so. Akte X, Mulder, I Want to Believe. Area 51. Das sind alles so Sachen. Also man UFO und Tape, stell dir vor, ich sitze hier auf einem Drehstuhl, habe mein Smartphone in der Hand und das Spiel fängt an und man findet sich wieder in einem Auto, was schnell durch einen amerikanischen Wald fährt und neben dir sagt eine Stimme: Look over there, look over the look over the trees, there's an UFO, ja? Und dann drehst du dich so um. Du kannst entweder mit dem Finger halt die Kamera lenken oder eben wie ich auf dem Drehstuhl wirklich mit der Motion-Steuerung dein Handy wie ein Fotoapparat benutzen. Und dann musst du versuchen, eine fliegende Untertasse auf dem Foto festzuhalten. Deswegen eben on tape. Also du kannst entweder halt rekorden, lang draufbleiben, wie halt die App, die Foto-App selber auch, oder du machst halt ein Foto. Und das ganze Spiel ist nur das. Es ist ein selbst ablaufendes kleines Filmchen und du kannst halt mit deiner Kamera frei umherschauen. Mal bist du in einem Auto, mal bist du in einem Militärflugzeug, mal bist du irgendwie in Tokio auf so einem Art Times Square, vielleicht weil diese Shibuya-Kreuzung oder sowas in der Art, ja, und es regnet und es kommen halt immer irgendwelche außerirdischen Fluggefährte und du bekommst, es ist so ganz arcadig gemacht, also das Spiel nimmt sich überhaupt nicht ernst, ist total lustig, übertrieben gemacht und du musst versuchen, eben die besten Fotos zu schießen. Und dabei gibt es eben halt auch so kleine Easter Eggs. Du kannst dann das Filmplakat von Armageddon zum Beispiel, ja, auf dem Shibuya Crossing, wenn du das fotografierst, gibt es halt nochmal ein paar extra Punkte. Und jeder Level hat so Secrets, Foto-Objects, die du finden musst. Und je nachdem, wie gut du die halt zentrierst, wie gut du rangezoomt hast, wenn du jetzt es schaffst, irgendwie drei UFOs auf einem Bild zu haben oder das eine Licht, was umherfliegt, 30 Sekunden lang zu verfolgen, dann kriegst du halt immer die Punkte dafür in Form von Geld, weil du diese Fotos an die Presse verkaufst. Und wenn du einen gewissen Level erreicht hast, dann kommst du in den nächsten Level. Total witzig. Also wunderschön für unterwegs. Wie gesagt, ich spiel's am liebsten auf dem Drehstuhl. Da ist mir am wenigsten peinlich, aber ja. Im Bus und unterwegs kann man es ja dann auch eben mit der Touch-Steuerung spielen. Sehr lustig.
Also mit der Gyroskop-Bewegung steuerst du es dann sozusagen.
Das macht am meisten Spaß, weil man dann eben halt wirklich sich vorkommt, als würde man mit dem Fotoapparat diesem UFO hinterherjagen. Ja. Und mir gefällt einfach dieser Humor.
Ja. Ja, das ist lustig, weil das ist so eine Technologie, die ist oft schwierig umzusetzen oder weil man irgendwie so gezwungen, aber das ist ja durchaus realistisch dann.
Hier passt es auch richtig mal dazu, genau. Ja.
Ja,
ja, sehr
aber zu ganz simpel so. Also
völlig simpel, ja.
Ja, ja, ja. Ich meine, das ist ja auch so eine, also ich hab einiges ausprobiert und das zieht sich so ein bisschen durch dieses Spieleangebot. Ja, über 100 Spiele, aber viele sind halt auch so ein bisschen so simpel, ja, einfach so irgendwie so, hat einen Kniff oder eine Spielmechanik und die funktioniert dann so für ein paar Minuten oder manche auch länger, manche sind auch wirklich, aber es sind keine tiefgehenden Spiele so, also wir sehen in Apple, oder das ist zumindest mein Eindruck, wir sehen in Applecate noch nicht irgendwie so, mit einigen Ausnahmen, Oceanhorn und so weiter, wo du viele, viele Stunden irgendwo ein komplexes RPG reinsteckst oder so Minispiele sind's.
Ja, und da finde ich, UFO und Tape wäre auch so ein Ding, wenn ich es mir jetzt gekauft hätte für 2-3 Euro, hätte ich gedacht so, ja gut, ist halt ein kleiner Gag, aber innerhalb von so einem Apple Arcade, wenn du sowieso in diesem Abo dabei bist, finde ich, ist es genau der richtige Titel für sowas, ja.
Das ist halt das Lustige, weil ich bin ja auch ältere Generation, ich habe auch nicht mehr so viel Zeit, Spiele zu spielen, und ich glaube, das ist kein Trend, wo ich mit allein stehe, weil also so ein Argument irgendwie, weißt du, 100 Stunden Spielzeit ist für mich kein positives Argument mehr. Und ich bin bei diesen Minispielen durchaus verlockt, einfach mal so die Zeit halt hier mal 15 Minuten oder da mal eine halbe Stunde reinzustecken, wenn halt irgendwie was, wenn ich mich ablenken will oder wenn irgendwas anderes ansteht, aber und dafür sind halt diese Mobile Games sind halt sehr, sehr gut, aber einzeln kaufen ist halt immer so ein Commitment, ne? Du verpflichtest dich halt, selbst wenn es nur der Euro ist oder die 2 Euro, du verpflichtest dich halt, den Titel dann auch mal irgendwie anzuschauen. Und deswegen ist Arcade mit Minispielen eigentlich eine ganz clevere Idee vom Trend her.
Absolut. Und auch besser für die Entwickler, weil sowas wie UFO und Tape müsstest du halt dann nach jedem Level irgendwie mit Werbeeinblendungen arbeiten oder du müsstest die Filmrollen quasi als In-App-Purchase verkaufen, damit du sowas überhaupt finanziert bekommst, weißt du? Und das ist halt das Schöne daran, dass es hier nicht der Fall ist.
Das Lustige ist, bei manchen Spielen habe ich den Eindruck, die waren schon auf diesen In-App-Kauf ausgelegt und sind in der letzten Minute in Apple Arcade reingerutscht und konnten das so halb verschleiern noch, dass sie eigentlich hier Diamanten verkaufen wollten und so weiter.
Wie zum Beispiel Grindstone, nämlich dein nächstes Spiel. Da habe ich genau das Gleiche auch gedacht.
Grindstone ist aber echt nett geworden, muss ich sagen. Also es ist so ein Mach 3, du schaust von oben auf ein Spielbrett drauf, findest dich halt da als Barbar in einer Horde von Monstern und musst dich durch die so ein bisschen durchschnetzeln. Du kannst deinen Schnetzelweg nur durch gleichfarbige Tiere finden und die fallen dann immer von oben auch nach. Und umso länger man sich in so einem Level aufhält, umso ärgerlicher werden diese Creeps, die dort stehen und explodieren dann und fügen dir Schaden zu. Das heißt, es ist so, du musst strategisch genügend von diesen Tierchen töten, um die Anzahl zu erreichen, um das Level zu beenden, aber du darfst dich halt auch nicht in den Tiefen, Untiefen dort verfangen und dann halt nicht mehr zum Ausgang kommen. Mhm. Und deswegen ist das so ein ständiges Abwägen, welche Kombination gut ist, wie schnetzelst du dich am besten durch das Spielfeld und sammelst irgendwie da Diamanten ein und kommst dann trotzdem zu dem Ausgang. Und es ist halt wirklich schön animiert, muss ich sagen. Es sind diese zitternden kleinen Gegner. Also wenn du deinen Weg durch die Monster dort zeichnest, dann zittern die schon so, ja, weil sie wissen, dass du da jetzt gleich mit dem Schwert ankommst. Du kannst natürlich auch Angriffe blockieren und es gibt noch Zusatzelemente. Das ist so die generelle Spiel.
Ja, das Schöne ist ja eh, dass da ständig kleine neue Spielregeländerungen dazukommen. Also ganz am Anfang machst du einfach so eine Kette. Es ist ja nicht so richtig Match 3, sondern ich weiß nicht, welche Vorlage das eigentlich ist, wo man halt so also man kann so lange weitergehen, bis man, wie man die gleiche Farbe halt miteinander verbindet. Ja. Es ist ja Match X sozusagen. Und dann gibt's ja so Erweiterungen. Im nächsten Level hast du dann halt, ja, wenn du das und das aufhebst, dann kannst du die Farbe wechseln. Oder wenn du das und das machst, dann gibt's irgendwie noch eine Kiste hier und Kiste da. Und das finde ich auch super reizvoll. Mit jedem neuen Level kriegt es wieder so kleine neue Herausforderungen und es wird ja in sich schon so ein bisschen komplexer, ohne aber so diese Bushaltestellen-Kompatibilität zu verlieren. Weißt du, wie ich meine? Also auch wenn man es jetzt mal ein paar Tage liegen lässt, kommt man ohne Probleme da wieder rein. So.
Was ich lustig finde, weil du kannst es sowohl so mit mehr oder weniger einem Finger am iPhone spielen. Ich bin dann zu übergegangen, ich habe mir den Apple Pencil genommen und es am iPad gespielt, weil du damit halt auch sehr nett da tippen kannst und deine Wege zeichnen kannst. Und manchmal muss man ja auch Wege dann nochmal zeichnen, weil sie dann irgendwie ins Nichts laufen. Dann fängt man nochmal von vorne an. Und das war mit dem Apple Pencil am iPad sehr nett, muss ich sagen. Also es funktioniert auf beiden Ebenen. Und obendrein ist es halt sehr, sehr nett gestaltet und es ist halt farblich, das ist halt sehr ansprechend, muss man sagen. Halt
ja, so richtig, richtig cool illustriert, also richtig professionell, wie so aus so einer Zeichentrickserie, so Itchy und Scratchy oder sowas, ja, so der Humor so ein bisschen. Und da hat ja auch da tatsächlich dann so einen Comic-Splatter-Humor, wenn dann die Gegner so zerplatschen, da, wenn du da durchwütest. Was ich super gut finde, dass endlich das Update kam. Ich habe das, glaube ich, als einer der ersten Spiele für die erste Folge schon angedacht gehabt und habe es dann aber aufgehört zu spielen, weil man nebenher nicht Podcasts hören konnte. Weil immer, wenn man Podcasts hören wollte, hat man einen Podcast angemacht, habe dann The Daily angemacht, dann habe ich Grindstone angemacht und dann kam immer die Musik. Und ich dachte so, nee, dann spiele ich das nicht. Und das war tatsächlich einer der meist requested E-Mails, haben die Entwickler gesagt. Das haben sie dann relativ zügig geändert, dass die Musik nicht unterbrochen wird, die du halt davor gehört hast.
Ja, ja, das ist lustig, das sagen viele Podcaster. die beste Einstellung ist natürlich, wenn du die Effekte noch ein- und ausschalten kannst. Wenn du, also das ist so die optimale Einstellung. Da weiß man, ob der Entwickler auch selbst Podcasts hört, weil daran hängt sich dann manchmal auf. Ist halt eine nette Kombination aus, wie risikoreich möchte man in einem Level vorgehen. Es gibt eigentlich nicht wirklich so Bestrafung. Klar, du musst dann nochmal von vorne anfangen, irgendwie deinen Lebenspunkt auf. Im Pub halt irgendwie aufpumpen, so Sachen trinken und dann kriegst du mehr Lebenspunkte, dann kannst du nochmal das Level anfangen und so weiter.
Und genau an der Stelle merkt man, dass es wohl mal für Free-to-Play gedacht war, gell? Mit diesem Upgrade-System.
Ja, genau, und ich meine, also verschiedene Level nachkaufen, das wäre halt alles eine Option gewesen für diesen Titel. Aber wir kommen später noch zu Titeln, wo es noch deutlicher ist, meines Erachtens. Aber es ist halt einfach, also Grindstone, ich habe auch, das ist einer der wenigen Titel, über den ich im Blog geschrieben habe, weil es mir sehr gut gefallen hat, einfach sein, einfach, also als rausgenommenes Spiel aus Apple Arcade ist es halt schon das wert. Es kann schon sehr verzücken, da immer noch mal wieder reinzuspielen. So. Es ist nicht so einmal gespielt und dann legt man es beiseite, sondern das ist so durchaus ein Dauerbrenner.
So ein schönes Ding für zwischendurch, absolut. Wenn man diesem Grundprinzip was abgewinnen kann, dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr erfüllend, ja. Doch, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, seit ich Podcasts nebenbei hören kann, weil so anspruchsvoll ist es nicht, als dass man sich da eben so konzentrieren müsste. Es hat ja keine große Story oder irgendwas, ja.
Nein.
Dann kommen wir zum nächsten Spielchen, das haben wir auch beide gespielt, Mini Motorways. Da habe ich mich auch tatsächlich sehr drauf gefreut, weil ich den Vorgänger Mini Metro total gerne gespielt habe. Und den habe ich auch wirklich lange gespielt, da hatten wir sogar eine eigene Folge dazu, hat mich total begeistert. Und dann dachte ich, naja, da kann ja nicht viel schief gehen, wenn die gleichen Entwickler im Prinzip das gleiche Spielprinzip nochmal machen, aber jetzt halt nicht mit Straßenbahnlinien oder S-Bahnlinien, sondern mit, naja, was sind's, Highways oder Verbindungen, die halt mit Autos funktionieren. Also du verbindest Autostraßen oder baust Autostraßen. Ja. Und hat aber mich nicht so gefesselt. Dich hat es aber anscheinend mehr fasziniert als mich.
Nee. Also das ist lustig, weil wir haben das ja vorher nicht abgesprochen. Nee, das ist ja alles hier. Das ist ja live on tape. Uf on tape. Also Mini Motorways, ich hatte da relativ viel auch erwartet. Und ich muss sagen, es ist nett geworden und auch optisch sehr nett. Aber es verspielt sich auch sehr schnell. Weil diese Straßen, also man verliert so ein bisschen die Kontrolle und den Einfluss, den man tatsächlich hat. Also es gibt ja Ampeln und dann gibt es Hochstraßen und man versucht zum Griff zu behalten, wo die Autos langfahren und wo sie langfahren dürfen, aber man kriegt es nicht wirklich hin. Das heißt, dieser strategische Aspekt, der geht meines Erachtens so ein bisschen flöten, wenn man länger spielt. Also es ist so ein bisschen, du hast das Gefühl, dass du nicht mehr deinen Erfolg in der Hand hast, weil die Autos eh irgendwie langfahren, wo sie langfahren wollen. Und dieses Zwingen, in eine bestimmte Straße zu nehmen oder so weiter, die gibt's halt nicht.
Aber finde ich witzig, warum hat das denn bei uns bei Mini-Metro so viel besser funktioniert? Also ich hatte auch das Gefühl, dass ich das viel besser im Griff habe beim Vorgängerspiel.
Ja, ist mir unklar, warum, aber es spielt halt hier diese Glückskomponente so ein bisschen eine zu hohe Rolle meines Erachtens. Und wenn du halt Straßen hast und versuchst halt irgendwie so nette irgendwie Kreisverkehr und so Sachen zu bauen und so weiter, die Autos stehen halt trotzdem im Stau dann oder so. Mhm. Und das macht dich halt dann manchmal so ein bisschen böse, weil du weißt, diese Knotenpunkte, die könnten besser laufen.
Ja.
Also deswegen, das ist nicht eine lupenreine Empfehlung. Ich finde es trotzdem noch nett, ja. Also das ist optisch sehr, sehr nett. Es kam jetzt irgendwie gestern ein Update, dass er irgendwie so ein bisschen Bäume noch in diese sehr abstrakte Welt wirft. Du hast ja prinzipiell so eine Grid-Ansicht und auch die Steuerung ist ganz, ganz clever eigentlich, weil wenn du einmal reintippst, dann öffnet sich das Grid und dann kannst du Straßen bauen. Wenn du dann nochmal raustippst, dann bist du in der Übersicht, wo du dann dir eine Zoom, du bist halt aus der Vogelperspektive schaust du aufs Geschehen und dann schaust du dir den nächsten Ort an, wo du was bauen möchtest und dann musst du reintippen wieder. Also mein Sohn hat das auch gespielt und der kam damit auch so nach ein bisschen Eingewöhnung, kam der damit klar.
Welches Alter?
Ja, 6 ist er jetzt. Mhm,
okay.
Klar, das ist halt, also die Sache war sehr, sehr schnell erklärt, ja, das sind die Häuser, die Autos wollen da langfahren, bau denen mal Straßen. Und die verschiedenen Farben signalisieren ja halt, welche Autos zu welchen Häusern und so weiter wollen. Aber ja, also ich meine, er hatte halt viel Spaß, ohne diese strategische Komponente so zu sehen, irgendwie so, jetzt will ich unbedingt, dass da das optimiert wird und so weiter. Die fehlt nämlich meines Erachtens so ein bisschen. Aber die Knotenpunkte zu bauen so und da reinzutippen, wieder rauszutippen, das macht schon Spaß. Also die begrenzten Ressourcen hast du halt pro Woche. Und er hat dann auch mal gefragt, wann gibt's neue und so weiter. Dann, weißt du, habe ich ihm erklärt, dass nach einer Woche gibt's dann irgendwie die neuen Straßen zu verlegen und so weiter. Da muss halt so ein bisschen strategisch sein. Und es ist halt durchaus, ich finde es halt sehr, sehr befriedigend, eigentlich diese Punkte zu verbinden, weißt du, dass du so Knotenpunkte hast, die du verbindest und wenn dann der Verkehr läuft, das ist durchaus eine befriedigende Komponente.
Mir ist es halt bei Mini-Metro deutlich leichter gelungen, ein Straßenbahnnetz zu bauen, was auch irgendwie realistisch aussieht und funktioniert. Und bei Mini Motorways fehlt mir das so ein bisschen. Das sieht nicht mal annähernd so aus wie eine vernünftige Stadtplanung oder so. Ja, das ist der Grafikstil ist schon ein bisschen anders. Ich finde ihn sehr knuffig. Also der gefällt mir schon auch. Aber ich fand gerade das Schlichte und Elegante von Mini Metro, dass es im Endeffekt eigentlich immer so aussieht wie diese ganz bekannten klassischen Grid-Designs von einer Metro in Paris.
U-Bahn-Karten, weißt du?
Genau, Berlin, ja. New York, Paris, ja, die manche Leute sich auch als Poster aufhängen, so dieses ganz Weiße, und dann hast du nur diese Farben, alle mit diesem 45-Grad-Winkel und auch die Flüsse sind ja dann nur so stilisiert. Und Mini Motorway ist halt eher so ein knuffeliger Kaubonbon-Look, weiß auch nicht.
Und es sieht halt schon extrem abgefahren aus, wenn du so ein paar Runden gespielt hast, dann das sind so Straßensysteme entstehen da, ja. Die einfach absurd wirken.
Genau, und das stört mich so ein bisschen. Es ist nicht so elegant. Ja? Also ich habe nicht so das Gefühl, ich bin wirklich gut am Planen hier, sondern ich versuche mit Mühe und Not einigermaßen irgendwie mit meinem Knubbelfinger diese Straßen dahin zu gurken, dass die Autos irgendwie durch die Gegend fahren. Ich fand es im Endeffekt tatsächlich sehr unbefriedigend, dieses Spiel. Also so die erste Stunde fand ich total entspannend und dann kippt's aber auf einmal so und es wird echt schwer und du hast das Gefühl, ich blick dieses Spiel nicht, ich kann das nicht. Und dann fand ich auch die Steuerung, dass man nur diese 2 Zoom-Stufen hat, fand ich dann irgendwie schon zu wenig. Also gerade wenn die Stadt ein bisschen größer wird und dann willst du bauen und dann drückst du doch wieder falsch und dann sieht die Straße so richtig bescheuert aus, weil du da irgendwie die Kurve nicht richtig erwischt und dann knacken die Vektoren auch so zusammen. Also dann ist die Kurve so, dass sie dann so eng ist, dass sie doch noch irgendwie so das Haus schneidet und dann bin ich durch. Dann ist mein Monk in mir durchgedreht. Konnte ich nicht anschauen, dieses Spiel.
Ja, also meiner Erfahrung nach ist es dann auch so, dass das Spiel noch nicht irgendwie ausbalanciert genug ist, weil dann setzt es dir irgendwie ein Haus in die Wildnis.
Ja.
Du bist aber mit den Straßen einfach und deinen Ressourcen so knapp dabei, dass du dann irgendwo denkst, okay, jetzt muss ich irgendwas abreißen. Und dann fängst du an, Sachen wieder aufzureißen. Und dann wurde es für mich auch so ein bisschen unbefriedigend, weil dann weißt du, dann zerstörst du auch wieder deine Konstrukte. Dann musst du irgendwen abschneiden, damit irgendwie die Straßen da sparst und so weiter. Das wurde dann, weil du bist ja unter diesem ständigen Zeitdruck. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, dass du gewährleisten musst, dass dieser Verkehr fließt. Ja. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass die Ampeln einfach, also meines Erachtens überhaupt nichts irgendwie gut beitragen dazu. Die stoppen dann irgendwie immer nur den Verkehr und dann bist du schon irgendwie so, soll ich jetzt eine setzen und ja.
Die Autobahn fand ich auch nicht schön. Also die klatschen dann so über das gesamte Feld drüber und sehen halt auch nicht aus wie so eine schöne Autobahnauffahrt. Also die fand ich so ein bisschen wie eine Notlösung. Also ich verstehe, wo sie mit der Idee hin wollten, aber ich habe das Gefühl, es ist noch nicht so richtig fertig oder noch nicht so elegant. Da fehlte mir irgendwie noch was, gerade bei der Balance, wie du schon gesagt hast. Ja, aber interessant, dass es dir auch so ging. Ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel, Way of the Turtle. Habe ich auch gesehen, hatte ich schon ein paar Mal meinen Download-Finger drüber. Ich glaube, installiert habe ich sogar, aber gestartet habe ich es noch nicht. Ein Puzzle-Plattformer, kann man das so sagen?
Kann man so sagen. Also ich war auch nicht, also mich hat diese Optik auch nicht angesprochen so als im App Store. Ich fand, sieht ganz knuddelig aus, aber sehr, sehr kindisch halt auch. Was ganz lustig ist, ich war ein bisschen überrascht von dem Titel, weil es so eine Schildkröte ist, die so nach einem klassischen Jump'n'Run eigentlich schreit. Also so sieht's aus. Und ich habe es mit dem PlayStation Controller am iPad gespielt. Und das ist ja echt das Schöne, das wird sofort unterstützt und die Buttons sind klar belegt und so weiter. Das ist einfach standardisiert. Aber diese Schildkröte, die ist dann automatisch losgelaufen. Also automatisch nach links oder rechts losgelaufen. Da dachte ich, oh mein Gott, so weißt du.
So ein Endless Runner oder wie?
Ja, dachte ich so. Das funktioniert jetzt ganz kindisch so weiter. Das Lustige ist, so mein altes Jump'n'Run-Muskelgedächtnis hat komplett versagt mit diesem Kniff, ja. Also ich, wenn du halt nach links längst, läuft dann nach links, wenn du rechts längst, dann läuft er halt dauerhaft nach rechts und umgekehrt. Und du kannst halt nicht stehen bleiben. Du kannst natürlich dann schon stehen bleiben, indem du deiner Schildkröte so andere Panzer überziehst. Das ist halt dann so ein Gimmick, was dann relativ, also sehr, sehr zeitnah kommt. Und dann gibt es eine relativ interessante Dynamik von diesem klassischen Jump-and-Run-Prinzip. Es ist halt so ein bisschen, also es ist sehr, sehr kindgerecht, muss man wirklich sagen, vom Ausgangspunkt. Für halt Leute, die nicht links, rechts steuern wollen, sondern die halt springen wollen und halt stoppen müssen wirklich. Also du kannst dich in deinen Panzer zurückziehen und dann stoppst du halt. Wenn halt irgendwo, wenn du auf eine Plattform wartest oder wenn irgendein Gegner ankommt, den du halt richtig timen musst. Und ich habe gemerkt, also wie gesagt, mein altes Jump'n'Run-Muskelgedächtnis hat es komplett versagt in den ersten Minuten, weil du dich daran gewöhnen musst, dass er halt immer weiterläuft. Es ist halt ein relativ interessanter Zugang zu dem Genre Jump'n'Run, weil es halt das Lenken mehr oder weniger abnimmt, aber eigentlich nicht wirklich erspart, sondern ist auf so ein anderes Level hieft.
Ja, ist es so vergleichbar mit Mario Run, oder? Also so von der Steuerung, dass er halt läuft und du swipest halt und tippst. Bei Mario Run kannst du ja nicht mal die Richtung ändern, das ist ja hier sogar frei.
Bei Mauren, da kannst du nicht die Richtung ändern, dann kannst du irgendwie länger drücken, dann springt er höher und so weiter. Aber es ist kein Endless Runner, es ist halt schon in dem Jump'n'Run-Genre verortet, würde ich sagen. Du musst nach links, rechts, das ist gleich bewertet, du musst nach oben, nach unten. Aber dadurch, dass er automatisch einfach immer läuft, hast du so einen Charakter, der nie stillsteht, den du entsprechend anders lenken musst. Ja, ja, und das fand ich eigentlich einen ganz cleveren Kniff an dieser Geschichte. Die Präsentation ist so ein bisschen enttäuschend und es ist halt nichts Tiefgründiges von der Geschichte her und so weiter. Und es bleibt auch bis zum Ende so unverändert. Aber der Kniff mit dem Jump'n'Run und du musst halt so ein bisschen, du kannst verschiedene Wege einschlagen und du musst halt diese klassischen Münzen einsammeln. Und halt kriegst halt diese Sonderfähigkeiten noch, indem du halt zum Beispiel so einen Raketensprung hast, ja, wo du hochspringst und dann pfeffert der so 5 Meter nach vorne mit so einem Raketenbooster auf dem Rücken. Und das Level ist halt entsprechend gestrickt, dass du halt den an bestimmten Orten einsetzen musst und dann gehst du durch ein Tor und dann gibt es dir dort die Möglichkeit, den Panzer zu wechseln. Dann kannst du diesen Panzer nehmen, bei dem du wieder stehen bleiben kannst. Und der ist dann erforderlich, um den nächsten Abschnitt zu schaffen. Also es ist relativ kindgerecht, aber es ist halt ein ganz netter Kniff für das Jump'n'Run-Genre meines Erachtens.
Ja, man hat ja auch so Spezialattacken dann, gell? So tappen oder drücken, um so Sonic-mäßig rumzuwirbeln oder wie.
Ja, genau.
Crash Bandicoot oder so, ja. Mich hat es sehr an Crash Bandicoot generell erinnern. Also so ein bisschen so diese Dschungelatmosphäre. Er ist halt ein bisschen kindgerechter als jetzt Crash vielleicht.
Ja.
Aber doch, hat mich auf jeden Fall angesprochen. Werde ich mir, glaube ich, mal anschauen. Meinst du, es funktioniert gut mit Touch?
Sieht ganz gut aus. Habe ich nicht ausprobiert, ehrlich gesagt. Vielleicht, aber.
Naja, aber dadurch hat man halt nicht dieses Problem mit dem Analogstick, sondern man swiped und nach links und rechts wahrscheinlich einfach und er läuft und tappt dann zum Springen. Von daher war das wahrscheinlich die Grundidee dahinter, ja.
Das kann durchaus sein. Ich kann es durchaus empfehlen, anzuschauen. Das ist so ein typischer Titel, haben wir eben schon drüber gesprochen, den würde ich mir nicht einzeln kaufen. Ja, oder wenn ich ihn einzeln gekauft hätte, dann würde ich ihn nicht empfehlen. Weil dazu steckt dann wahrscheinlich zu wenig drin. Aber mal reinzuspielen, so als Idee, weißt du, so dass man mal so eine neue Idee ausprobieren kann, finde ich ihn eigentlich ganz clever.
Und dann, oder wirklich gerade für den Nachwuchs, wenn die irgendwie lechzen nach was Neuem auf dem iPad, ja.
Wie genau, du gesagt
hast, mit dem Family Sharing. Was ich ganz cool finde in den Videos, die ich mir dazu angeschaut habe, dass die Kameraperspektive sich ständig ändert. Also, dass man wirklich auch mal so nicht nur von links und rechts guckt, sondern dass dann auch die Kamera fährt und man rutscht so einen Slide runter oder man läuft mal im Kreis so einen Turm hoch. Also, das finde ich schon auf jeden Fall hübsch anzusehen.
Ja, was interessant ist, weil bei so 3D-Jump'n'Runs, da hast du ja oft das Problem bei der Steuerung, dass du dann in eine andere Richtung drücken musst. Mhm. Und das entfällt halt hier, weil er halt immer läuft. Und dadurch können sie halt diese Kameraschwenks machen, so von einer Hintervogel-Perspektivenkamera auf eine seitliche Ansicht und eine vordere Ansicht. Also es wechselt halt ständig. Und es ist auch eine nette Eigenart, die das dann bereitstellt.
Ja, gut. Also kleine Empfehlung zumindest, wenn man jetzt noch nicht so Jump'n'Run überdrüssig ist oder da was Kleineres, Einfacheres sucht. Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Das ist ein bisschen ein schwergewichtigeres Spiel, würde ich jetzt mal sagen, vom Thema und vom Anspruch her. Das ist Mosaik. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Von Krillbyte Studios und gepublished bei Raw Fury. Und hat mich ein bisschen erstaunt, dass das Apple exklusiv bei Apple Arcade dann auftaucht. Ich hatte das auf Steam auch schon eine ganze Weile unter Beobachtung, weil das eine sehr dystopische, düstere, depressive Stimmung verbreitet, so im Trailer. The Mosaic ist so eine fiktive Firma. Das ganze Spiel ist so grau in grau. Vom Gameplay würde ich jetzt sagen, ist es so ein Adventure. Also jetzt kein Action-Adventure, sondern so im klassischen Sinne so ein Point-and-Click-Adventure. Du bist ein trostloser oder ein Büroangestellter in einem komplett trostlosen Alltag. Ja, der Typ ist, der wacht so auf, liegt so in seinem Bett mit Krawatte und Hemd, schleppt sich so aus seinem Bett ins Bad, putzt seine Zähne, alles wie gesagt grau in grau in grau. Er läuft durch die verregnete Stadt, um ihn herum halt nur so anonyme Menschen. Also er hat irgendwie keine Beziehung aufbauen können zu irgendjemandem. Alle schauen die ganze Zeit nur auf ihr Handy und so weiter, ja. Und du gehst halt in so eine riesige Firma, wo alle an ihrem PC hocken und so. Du merkst halt ganz genau, das ist so eine ganz, ganz starke Gesellschaftskritik, die da drin steckt, die halt so dieses monotone Leben der Industriestaaten thematisieren will. Ja, also so viel zum Thema kindgerechte Software bei Apple Arcade.
Ja, da muss man schon vielleicht ein Auge drauf haben, ja.
Ja. Es ist natürlich trotzdem kindgerecht vom Inhalt her, aber es ist wie so ein, es ist eigentlich, wie soll man das am ehesten beschreiben? Es nimmt halt sehr surreale Töne an. Also es hat so einen Low-Poly-Stil und es hat so einen unsicheren Erzähler. Also du steuerst diese Figur und gehst in den Aufzug und dann kann es halt sein, dass du aus dem Aufzug rausgehst und deine Figur macht einen Schritt und fällt auf einmal kilometerweit durchs Nichts. Ja? Mhm. Oder du wachst irgendwie auf und um dich herum ist überall Wasser und so, weißt du, so albtraumhafte Situationen, dass du nicht weißt, wo oben und unten ist unter Wasser. Oder er schaut aus dem Fenster und auf einmal bricht alles um dich herum, löst sich irgendwie auf und er schwebt und dann kommt irgendwie ein Schmetterling und auf einmal bist du der Schmetterling, wie so ein, ja, vielleicht wie in den 70er Jahren so ein Videoclip von Yellow Submarine oder so, ja, wo du nie genau weißt, was jetzt als nächstes kommt. Also diese surreale Faktor ist da ganz, ganz stark und das liebe ich an Mosaik total. Das ist nur so ein relativ kurzes Adventure, also kannst du in 2-3 Stunden kannst du da durchspielen. Du kannst dich schon frei bewegen, aber es gibt immer nur ganz wenige interaktive Punkte, an denen du mal was machen kannst. Also das ist jetzt nicht so Adventure-mäßig, dass du jedes Objekt anschaust, sondern es ist schon sehr linear und du begleitest diesen Menschen halt so eine Woche lang zur Arbeit. hast jeden Tag immer so diesen gleichen Rhythmus, aber die Sachen, die du schon kennst, werden dann immer so abgekürzt. Ja, du hast, siehst dann wie so eine Montage, spult sich dann so ein bisschen vor und dann siehst du halt mal ihn auf dem Heimweg oder hast dann mal die Gelegenheit, seinen Briefkasten zu öffnen oder hast dann mal die Gelegenheit, an so einer Baustelle vorbeizulaufen. Auf einmal ist da, geht da so eine Tür auf und dann hast du halt Gelegenheit, in diesen Bauzaun reinzulaufen und zu gucken, was da dahinter ist. Und erzählt eine ganz, ganz packende Geschichte, weil du eben halt auch wissen willst, was steckt denn dahinter. Da wird natürlich auch immer so ein bisschen Foreshadowing betrieben, ja, dass du immer wieder so Andeutungen bekommst, was denn so da jetzt passiert, und fand ich unfassbar faszinierend. Also ein ganz, ganz großer Tipp von meiner Seite aus. Vor allem, wenn man Apple Arcade hat, aber auch wenn man Apple Arcade nicht hat, dann mal auf Steam gucken. Lohnt sich wirklich. Ein ganz untypisches, ungewöhnliches Spielchen.
Cool. Das ist ja nett. Das ist so ein Ausgleich schafft zu den leichteren.
Ja, ja,
absolut. Gefühlt leichteren Titeln.
Ich meine, es bleibt natürlich trotzdem in diesem Kontext, es hat keine große Gameplay-Elemente, ja. Also es gibt diese Bürotätigkeit, gut, diese monotone Bürotätigkeit ist dann auch durch so ein kleines Minispiel abgebildet, die du dann machen musst. Das heißt, du hast so ein bisschen Gameplay drin, aber eigentlich ist es ein lineares Spiel, was man so am ehesten vielleicht als Walking Sim oder sowas bezeichnen könnte, ja. Deswegen bleibt es innerhalb dieses Apple-Kontexts auch ganz gut aufgehoben, weil du jetzt ja nicht irgendwie komplexe Dinge machen musst, aber es erzählt halt eine etwas andere, es erzählt halt wenigstens mal was, ja, und ist nicht nur einfach so ein Minigame, ja.
Ich mag die Optik definitiv.
Total, also
total. Die kommt ja schon so dem Limbo oder dem Inside irgendwie sehr, sehr nah irgendwie, also auch mit dem nicht so sterilisierten Supercharakteren, sondern der hat ja auch so einen kleinen Bauch, der Charakter. Und
so deformiert, also ganz kleine Füße, schon, so ganz lange Beine und so, ja. Voll cool.
Und dann aber hast du irgendwie so eine Grau-Optik, aber dann ist irgendwie so ein Schmetterling, so ein bunter, ja, fliegt vorbei oder irgendeine Blume oder sowas. Dann schon, ist sehr nett. Also
auf jeden Fall sehenswert, cool, ja. Tolles Indie-Spiel, ja. Genau, dann Patterned hast du noch als unseren letzten Kandidaten.
So zum Ausklang was, ja, was sehr Positives.
Nach dieser trostlosen Optik, ja.
Nach dieser trostlosen Geschichte, die sehr zu empfehlen ist. Ich weiß nicht, ob du mit der Tätigkeit von Coloring vertraut bist, also Malbüchern.
So, diese Malbücher für Erwachsene-Trend?
Ja, genau, ja, genau. Das war mal so ein Trend vor ein paar Jahren. Oder ich weiß
bestimmt noch, immer noch, ja.
Ja, ja, und die sind ehrlich gesagt auch auf dem iPad, die haben durchaus eingeschlagen, also mit so zwei, drei Apps, die einfach sich da so zum Platz hirschen, und dann kannst du halt mit dem iPad und dem Pencil kannst du ein bisschen ausmalen, während du halt andere Sachen machst. So, und die generelle Idee, so andere Sachen, also seine Hände zu betätigen, während man irgendwas anderes macht, ist Patterned. Es ist ein Puzzle.
Wie meinst du denn, während man irgendwas anderes macht? Also während man eine Serie guckt oder irgendwas?
Zum Beispiel so ein, weißt du, wenn man so einen Podcast aufnimmt zum Beispiel. Du weißt ja zum Beispiel nicht, was. Nein, es gibt ja Leute, die müssen ihre Hände irgendwie so ein bisschen betätigen und malen dann irgendwie, während sie irgendwas hören oder wegen irgendwelche Arbeitstätigkeiten oder so weiter. Ja. Und Pattern schlägt mehr oder weniger so in die gleiche Kerbe, so möchte ich das mal vorstellen. Es ist halt ein Puzzle, und man zieht Puzzleteile auf ein Puzzle und muss die richtigen Teile an den richtigen Ort bringen. Also das ist Puzzle-Konzept.
Ja, aber mit einem vorgedruckten Schwarz-Weiß Bild, oder? So,
richtig,
also bei Puzzle hat man ja kein Bild quasi unten drunter. Und hier hat man quasi den Vordruck.
Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch so meine Tochter ist noch jünger, im Kopf, die hat heute Morgen gerade gepuzzelt und bei denen sind die Teile vorgedruckt gewesen. Weißt du, da die alten, also so,
ich erinnere mich,
so,
Kinder,
so Kinderpuzzle, da sind die Teile schon mehr oder weniger vorgedruckt und da musst du die richtigen Teile an die richtigen Stellen platzieren.
Genau,
und
das ist so, es eigentlich, ja.
Das ist so ein bisschen so. Das ist so die erwachsene Idee davon, weil diese Puzzle sind extrem komplex und diese Vorzeichnung, die ist auch nur so Pin, wie sagt man da so?
Pencil.
Bleistiftartig. Ja. Ja, also man kann das durchaus schwierig sehen und sind so ganz kleine Teile, die da man teilweise finden muss und du hast so eine rechten Randspalte halt diese Puzzleteile und die ziehst du halt auf den Bildschirm. Und dann kannst du, wenn du sie ablegst, dann sagt er dir halt, ist richtig oder ist falsch. Die Puzzleteile verrutschen dann so ein bisschen, bleiben halt auf dem Feld liegen. Aber wenn es halt rot ist, passt es halt nicht. Und dann kannst du halt noch mehr Sachen versuchen. Und sie machen so ein bisschen Anreize, dass du dich ein bisschen anstrengst, indem du halt irgendwie Bonuspunkte bekommst, wenn du jetzt 5 Teile, 10 Teile in Folge halt direkt am richtigen Ort ablegst. Das ist so ein bisschen der Anreiz. Es gibt extrem viele Puzzle. Es gibt irgendwie 100 Puzzle sind, glaube ich, da drinne. Sind sehr aufwendige Puzzle mit ja, also die Schönheit, die muss man dann selbst beurteilen, aber es sind halt sehr, sehr farbenfrohe und komplexe Schmetterlinge, Blumen, also die komplette Bandbreite. Und wenn man sowas fertig gepuzzelt hat, dann kann man sich das halt als Hintergrundbild runterladen, das Bild. Was ich eine nette Idee finde. Ich habe es auch mit dem Pencil gespielt, man kann es halt auch mit den Fingern irgendwie legen, kannst auf Vorteil von Arcade wieder, kannst auf dem iPhone beginnen und dann kannst du auf dem iPad abends später zu Hause fertig machen. Macht auch den Touchgeräten durchaus viel Sinn. Sie verstecken auch so kleine Animationen in einigen Puzzeln, um so die Motivation so ein bisschen hochzuhalten. Wie gesagt, synkt sich alles. Ich fand's einen netten Ansatz, um wer das Problem hat, so seine Hände zu beschäftigen oder wer was wirklich Zen-artiges möchte, ja. Weil da spielt halt so eine orchestrale Musik im Hintergrund und also wenn du dich komplett so auf der Couch da einlümmeln willst, irgendwie unter einer Decke und dann da sind so das Puzzlespiel das Perfekte wahrscheinlich.
Für lange Telefonkonferenzen, glaube ich, das perfekte Spiel, wenn man so in so einem Talk drin
oder
ist.
Oder für einsame Winterabende, dann kann man sich aussuchen.
Genau, am Kamin, ja.
Also, ich bin, ja.
Ich habe mich ja gerade beschwert über zu wenig Gameplay bei Mosaik, aber im Vergleich zu Patterned hat das, glaube ich, sogar recht viel, ja.
Ja. Also teilweise es sind so Nettigkeiten noch eingebaut, dass sie irgendwie, wenn du viele Teile irgendwie falsch legst, dann begrenzt sich so der Rahmen mit so ganz leichtem Overlay, wo du halt dann keine Teile ablegen kannst, was dir ein bisschen leichter macht, nicht komplett über das ganze Puzzle suchen zu müssen, weißt du?
Ach so, ist eher als Hilfe. Ich dachte jetzt als Strafe.
Als Hilfe. Mhm, nee, das ist dann in dem Fall die Hilfe. Ich bin allerdings über so zwei, drei Bugs gestolpert, wo dann irgendwie, weißt du, ich ein Puzzle fertigstellen wollte und die letzten drei Teile, die ließen sich nicht legen. So, das war total unbefriedigend, weil das kann ja nicht sein, so, weißt du? Das war so ein Bug, wo ich gedacht, was kann nicht sein? Da musste ich einmal rausgehen, wieder reingehen und dann ging es irgendwie. Aber also vielleicht noch ein Update abwarten, bevor man das dann spielt. Ja. Aber es ist durchaus eine nette Idee. Und das ist, ja, wieder so ein Titel, wo du wahrscheinlich sagen würdest, irgendwie so, na, wie sagt man so schön, wir haben früher immer so schön gesagt, Genre-Fans greifen zu. aber es ist wirklich was man schwer empfehlen kann, wenn du jetzt sagst, irgendwie, du musst jetzt irgendwie jedes einzelne Puzzle dann irgendwie dazu kaufen als In-App-Kauf oder solche oder ein Abo abschließen oder sowas, weißt du? Das ist dann wirklich nur so wie die Hardcore-Fans. Hier kriegst du halt irgendwie alle Puzzle, kannst dann alle fertigen Puzzle als Wallpaper runterladen und dann ist gut und das ist auch gut so.
Ich finde es auch schön, dass die Künstler, Künstlerinnen dann eben halt auch genannt werden von diesen Bildern und man die dann auch eben sieht und so weiter. Ja. Also wirklich schöne Motive. Ich habe gerade mal so ein bisschen reingeschaut. Ich glaube, so eine App, die man einfach so haben will, wenn man ein großes, modernes Tablet hat, ist es, glaube ich, deutlich besser. Also jetzt nur auf dem Apple Arcade, auf dem TV mit Gamepad würde ich es, glaube ich, nicht spielen.
Nee.
Das ist jetzt eher ein Kandidat für ein großes Tablet. Ja.
Ja, wie gesagt, Touch-Steuerung ist einfach ideal dafür.
Ja, witzig, oder? Ich habe eingangs noch gesagt, dass es so wenig, also dass gerade diese bei Apple Arcade so ein bisschen die Gefahr ist, dass da nicht mehr Touch im Vordergrund steht, aber bei den Sachen, die wir jetzt hatten, ist relativ viel Touch sogar dabei gewesen. Also UFO hat eine Bewegungssteuerung, Grindstone, Motorways und Patterns sind voll auf Touch ausgelegt und eigentlich so klassische Controller-Spiele haben dann nicht mal klassische Controller-Steuerung, wie Way of the Turtle.
Ja, stimmt, ja.
Also man findet dann schon auch noch Sachen, die dann sehr auf dem Touch. Ich meine, das ist ja auch das wichtigste Device, oder? Ich glaube auch für Apple Arcade, wenn man mal die Zahlen sehen würde, wie viel Prozent auf einem Tablet und auf dem iPhone spielen, denke ich, würde ich jetzt mal schätzen, dass das weit über 70% sind im Vergleich zu den anderen beiden.
Ja, schön, aber es ist halt schön, dass es verpflichtend ist, so das zumindest zu unterstützen und das sollte diese ganze Spielegeschichte App Store so ein bisschen nach vorne treiben, zumindest. Engadget hat, glaube ich, ganz nett getitelt, Apple Arcade ist zu günstig, um es zu beenden, also das Abo zu beenden. Fand ich einen netten Titel, weil es trifft es ganz gut eigentlich. Also man ist da schon sehr, sehr viel beschäftigt. Und ich meine, es ist noch mal doppelt gut, wenn man eine Familie hat, so mit Kindern, die man da beschäftigen kann drüber. Weil ich stehe echt häufig vor der Frage, so meine Kids wollen ein neues Spiel, so was gebe ich ihnen so? Und die App-Store-Suche, das ist das Schlimmste, wo du starten kannst. Und das sage ich als jemand, der sich doch eigentlich so ein bisschen auskennen sollte, wahrscheinlich so. Ja. Also kindgerechte Spiele im App-Store zu finden, wirklich ist wirklich schwierig. Und mit Apple Arcade ist es sehr, sehr viel leichter.
Ja. Und weißt du, was mein Sohn gemacht hat? Kurz bevor Apple Arcade kam, kauft sich ein Android. Dann wurde Apple Arcade angekündigt und ich so, ja, guck, jetzt hättest du halt Zugriff auf alles. Er so, hat nur noch gekrummelt.
Ja. Nee, ich lasse meine Kids natürlich auch was anderes spielen noch so an Switch-Geschichten und so weiter, ja. Aber das ist halt schon, es ist halt schon was Nettes, halt das immer zu verfügbar zu haben. Ich meine, das sind so technische Geschichten, aber zum Beispiel musst du auch irgendwie, du musst kein Passwort eingeben, wenn du ein Apple Arcade Abo laufen hast und einen Titel runterladen möchte, weil ich habe die iPads meiner Kids so konfiguriert, dass sie mich ansonsten bei jedem Download fragen müssen, so die Genehmigung einholen müssen, ne?
Ja.
Weil ich da gerne so, ich habe da einen Blick drauf, weil im App Store da fleucht schon alles, einiges rum. Und, und die Apple Arcade-Geschichten, die sind einfach davon ausgenommen. Ist halt eine fiese Geschichte, weil halt Apple halt so ein eigenes, ne, eigene Kaffee für sich brüht. Aber trotzdem, also es ist halt dann, es ist schon wertvoll, wenn sie sich einfach ein neues Spiel klicken können und dann so ein bisschen Zeit verspringen können damit.
Was ich jetzt noch gespannt bin, es wurde nie so richtig kommuniziert, vielleicht weißt du da mehr, wann neue Spiele, wie in welcher Häufigkeit neue Spiele dazukommen und ob das ähnlich ist wie beim Xbox Game Pass oder so, dass Spiele auch wieder rausfliegen. Weißt du da irgendwas oder weiß man da überhaupt schon irgendwas? Weil momentan ist es ja nur so, dass neue Sachen hinzukommen, aber so in welchen Abständen und wann genau, habe ich noch nicht so richtig durchgeblickt.
Das Problem ist, wir nehmen an dem komplett falschen Zeitpunkt auf, weil der Rollout war komplett unklar, wie der sich gestaltet und dann gibt es auch keine offizielle Aussage dazu. Es startete ja irgendwie mit 75 Games oder 70 Games oder so, war glaube ich am Anfang drin. Und jetzt ist es immer jede Woche um 5 Games hochgeschraubt worden. So, und jetzt haben wir jetzt in der letzten Woche haben wir die 100 überschritten. Und jetzt Ende diese November, Woche oder nächste Woche würde man sehen, ob weitere 5 Games oder halt mehr Titel dazukommen. Das ist also eigentlich ein lustiger Zeitpunkt, dass wir genau jetzt aufnehmen. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir nicht sagen, wie viel da jetzt noch in Arbeit sind. Ich weiß, dass einige Sachen angekündigt sind, auch für Apple Arcade, so die im nächsten Jahr dann zum Beispiel kommen, so größere Geschichten auch. Und das Angebot, das wächst. Und ich gehe stark davon aus, dass keine von den Titeln rausfliegen. Also da wird sich Apple so eine gewisse Exklusivität gesichert haben.
Naja, sie haben sie auch finanziert. Also die wären ja auch blöd, wenn die dann wieder rausfliegen würden. Aber es könnte ja sein, dass sie dann aus dem Abo rausfliegen und dann halt wieder zum Kaufen angeboten werden könnten. Weißt du, das wäre ja noch eine Option.
Ja, aber also das halte ich noch für wirklich unwahrscheinlich. Und deswegen, weil also in allem, wo Apple irgendwie selbst Geld investiert hat, da werden sie sich ihre Exklusivität wahrscheinlich gesichert haben. Ich würde, das ist relativ sichere Wette, dass du keine großen Abläufer siehst jetzt oder so. Ja. Ich meine, es mag vielleicht eine oder andere Ausnahme geben oder irgendwie eine Kontroverse oder so weiter, wo Titel dann vielleicht mal wieder rausfliegen aus dem Angebot. Aber ich gehe davon aus, dass es prinzipiell beständig wächst. Ja, und dann kannst du dich ja auch entscheiden, irgendwie das mal für auszuprobieren und dann wieder auf Eis zu legen und dann irgendwann weiter zu abonnieren. Wie gesagt, für mich ist es auch, also mit diesem Kinderfaktor ist es halt, es ist zu günstig, um es jetzt zu beenden. Ja, es sind ja 60 Euro im Jahr, ne? Und ja. Ich rechne dann den Jahrespreis und das ist halt, ne, ein vollwertiger Titel auf anderen Plattformen und dafür kriegt man schon relativ viel. Auch wenn du immer wieder, ich finde auch berechtigt Kritik anbringen kannst, irgendwie so, dass noch zu simple Spiele oder das ist hakt hier an der einen oder anderen Stelle, wie bei dir im Moment technisch noch oder so weiter. Deswegen, muss noch ausgebaut werden, aber trotzdem ist es sehr günstig.
Ich habe da eine ganz einfache Rechnung. Ich gucke jetzt halt immer jeden Monat, habe ich irgendwie ein oder zwei Apps davon dabei gehabt, die mir 2,50, 3 Euro wert gewesen wären, die ich auch sonst so gekauft hätte. Und Mosaik zum Beispiel kostet 17 Euro, 20 Euro auf Steam. Das habe ich jetzt mit großer Freude durchgespielt und das waren mir locker diese 5 Euro wert. Also mache ich es nochmal einen Monat.
Okay,
also wenn man das so rechnet, kann man das ja auch von Monat zu Monat entscheiden. Wenn ich jetzt merken würde, wie bei einem Fitnessstudio, ich war da seit 3 Monaten nicht mehr
oder
starte die Apple Arcade Games nicht mehr, dann meldet man es halt wieder ab und wenn dann wieder ein Titel kommt, klickt man sich das halt das Abo wieder schnell zusammen. Also ich finde es total, total angenehm und echt auch sehr, sehr günstig. Aber ich glaube, unser Format hier, Le Snack mit Fokus auf Apple Arcade, wird so schnell nicht der Saft ausgehen, wenn da jetzt weiterhin fleißig Spiele kommen, wovon ich auch mal ausgehe. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Apple sagt, so, jetzt haben wir 100, jetzt bleibt's für immer so. Das wird nicht der Fall sein. Von daher freue ich mich da auch in Zukunft weiter, kleine Perlen zu finden oder eben auch Empfehlungen rauszusuchen aus dem riesigen Angebot von Apple Arcade. Und vielleicht hast du ja auch mal wieder Lust vorbeizukommen. Würde mich sehr freuen.
Sehr gerne, sehr gerne.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack für heute zu. Dich hört man und sieht man natürlich auch, hast du ja schon gesagt, in anderen Podcasts bei Bits und so und natürlich auf deinem Blog redest du ja auch hin und wieder mal über Spiele oder Zubehörsachen, gell?
Ja. Das, also ich meine, Spiele stecken schon so irgendwie noch mit in mir drinne und das wird auch nicht so schnell wieder weggehen. Deswegen, also das Blog hat schon immer noch mal Spiele parat und ich bin mal gespannt, wie so sich das Verhältnis erstreckt über die nächsten Monate. So persönlich gespannt, ob das Arcade-Spiele sind oder ob es Spiele aus dem App Store sind, die separat verkauft werden. Ich glaube, es ist eine interessante Dynamik, die da entstehen wird. Und ich glaube, dieser ganze App Store könnte sich in dieser Spiele-Ecke, die ja wirklich so dominiert war, einfach von unsympathischen In-App-Käufen oft, die könnte sich so ein bisschen einen anderen Spin bekommen im nächsten Monat. Deswegen ist das interessant, da einen Blick drauf zu haben.
Gut, werden wir beobachten und dann hört ihr es demnächst hier bei Insert Moin. Vielen lieben Dank, Alex. Hat sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir.
Tschüss.
Tschüss.